Ja, euch einen gesegneten Kindergottesdienst. Schön, dass das jetzt auch am Karnevalwochenende für die Kinder da ist. Das wünschen wir euch, dass ihr da auch unten Gottes Gegenwart, die Führung des Heiligen Geistes erlebt. Vielen Dank übrigens auch für euer kurzfristiges Einspringen im Lobpreis. Das ist schon schöner Anplatt. Das ist wunderbar. Ja, ich wünsche allen einen gesegneten guten Morgen. Wir machen heute mit der Predigtreihe Glauben, Leben im Alltag weiter. Und ja, den Sonntag vor dem Familiengottesdienst war der Titel der Predigt Im Glauben nach Anfechtung wachsen. Dabei habe ich darauf hingewiesen, dass es zwei klassische Formen von Anfechtung gibt. Erstens die Versuchung durch den Teufel und zweitens die Begierde durch unsere gefallene menschliche Natur oder so hochkananäisch, also in religiöser Sprache will ich sagen, durch unser Fleisch. Meiner Erwartung entsprechend konnte ich aus Zeitgründen nur auf die Versuchung durch den Teufel eingehen. Den zweiten Teil möchte ich auch auf Wunsch heute in die Reihe einfügen. Schließlich wird der Mensch nicht nur von außen dem Teufel bedroht, die Gefahr lauert auch im Menschen selbst, in seinem Fleisch beziehungsweise in seiner gefallenen Natur. So, wie wir schon gehört haben, lautet der Titel der heutigen Predigt Im Glaubensalltag Begierden widerstehen und in der Nachfolge reifen. Und die noch ausstehenden Themen der Predigtreihe folgen dann in den nächsten zwei Wochen in entsprechender Reihenfolge. Ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir immer und jederzeit zu dir kommen können und dürfen. Danke, dass wir nie allein sind. Danke, dass du uns immer helfend deine Hand, deinen Arm zustreckst. Danke, dass wir auch an Nöten zu dir schauen und auf dich vertrauen dürfen. Auch in Anfechtungen, Begierden. Herr, du hilfst gerne, du stehst gerne bei. Du weißt, um was es geht. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mächtig wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass du sagst, was jetzt dran ist. Und Herr, wenn das was anders ist, was ich mir hier und da vorgenommen habe, dann möchte ich dich bitten, Herr, dass du es auch so führst, Herr, dass Herr dein Wort und das, was du auf den Herzen hast, Herr, weitergegeben wird und unsere Herzen berührt und verändert. Hab Dank für deine Gnade und deine Führung. Amen. Im Glaubensalltag Begierden widerstehen und in der Nachfolge reifen. Was sind überhaupt Begierde? Ich denke, mit dieser Frage sollten wir doch mal anfangen. Denn das ist ein Wort, das heute eher selten noch gebraucht wird. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das im Alltag gebraucht, ich normalerweise eher selten. Und schaut mal etwas genauer hin, sieht man, das ist mir übrigens jetzt auch erst in der Vorbereitung so persönlich aufgefallen, dass da in dem Wort Begierde auch das Wort Gier drin steckt. Und Gier klingt schon etwas negativ, tut eigentlich nie gut. Ja, eine Begierde, es ist ein gieriges Verlangen. Man könnte auch sagen, eine böse Lust. Und weil es böse ist, gibt es das erst seitdem Adam und Eva verbotenerweise von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Also seit dem Sündenfall. Vorher kannten die beiden überhaupt nichts Böses und hatten auch nichts Böses in sich. Auch keine bösen Neigungen, kein gefallenes Fleisch. Also sie haben sich folglich auch nicht zum Bösen hingezogen gefühlt. Stattdessen haben sie einen freien und keinen korrumpierten Willen gehabt. Anders als infolge des Sündenfalls alle anderen Menschen nach ihnen. Ja, Begierden. Was begehren die Menschen seitdem für sich? Reichtum, Macht, Sex und Ansehen. Also Ich habe euch da mal ein paar Symbolbilder, sage ich mal, mitgebracht. Diese Big Three sind wohl die drei größten, womöglich auch die ältesten Begierden der gefallenen Menschheit. Sie begegnen uns schon sehr früh in der von der Bibel festgehaltenen Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel die Gier nach Reichtum. Bei der Eroberung von Jericho hat ein Mann namens Achan etwas heimlich von der Beute, an der sich ausdrücklich keiner vergreifen durfte, gestohlen. Wir können das gut nachlesen in Josua 7, die Verse 20 bis 21. Es ist wahr, antwortete Achan, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Ich sage euch jetzt, was ich getan habe. Unter der Beute entdeckte ich einen schönen babylonischen Mantel, 200 Silberstücke und einen Goldbarren von gut einem Pfund. Ich konnte nicht widerstehen und nahm die Sachen mit. Ich habe alles in meinem Zelt vergraben. Das Silber liegt zuunterst. Ja, diese Gier, ich konnte nicht anders, ich konnte nicht widerstehen, beziehungsweise diese Begierde nach Reichtum hat ihm vom guten Weg weggerissen, fortgerissen. Und ja, das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, ist schon sehr lang zurück. Aber die Frage ist, kennen wir das vielleicht nicht auch in einer ein bisschen abgewandelten Form? Dass wir doch sehr nach Reichtum und Karriere streben, hier und da. Zum Beispiel alles der Firma und der Karriere unterordnen. Also Beziehung mit Gott, also auch mal keine Zeit. Man will einfach immer erreichbar sein, man hat noch so viel zu tun, man ist selbstständig oder man will in den Betrieb die Karriereleiter hochsteigen. Und deshalb kommt man abends fast gar nicht mehr nach Hause oder nur noch super spät. Die Ehe steht auch hinten an. Ja, oder wie sieht das aus mit hochspekulativen Geschäften, Aktien- und Bitcoin-Geschäften, um maximale Rendite zu erzielen? Ja, weil da der Outcome, also das, was dann dabei rumkommt, so groß sein soll. Manchmal schalten wir sogar unseren Kopf aus. Kann das sein oder ist das viel mehr, was da versprochen ist, als was da wirklich ist? Ist das heute noch ein Thema? Frage ich mich, frage ich euch, ja, frage ich dich. Oder bei sexueller Versuchung bzw. Unmoral erlag eine viel bekanntere Persönlichkeit ihren Begierden. 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 4. Im Frühling begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. David schickte Joab mit seinen Kriegsleuten und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Raba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob er sich nach seiner Mittagsruhe, also nach der Siesta, und ging auf dem flachen Dach seines Palastes auf und ab. Da sah er im Hof eines Nachbarhauses eine Frau, die gerade ein Bad nahm. Sie war außergewöhnlich schön. David ließ nachforschen, wer die Frau war, und man sagte ihm, das ist Bathseba, die Tochter Eliams. Sie ist verheiratet mit dem Hethiter Uriah. David schickte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba hatte gerade die vorgeschriebene Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Sie kam zu David und er schlief mit ihr. Also, obwohl David von seinen Boten gesagt bekommt, dass das eine verheiratete Frau ist, Und David war König, er konnte eigentlich so gut wie alle Frauen handeln. Und er hatte nicht nur eine. Und wir wissen aus diversen Bibelgeschichten, dass das nie gut war, mehr als eine Frau zu haben, dass es da immer Streit und Zank und Zwistigkeiten gab. Aber er hatte mehrere Frauen. Aber was nun überhaupt nicht ging, einem Mann seine einzige Frau wegzunehmen. Das ist Ehebruch, das ist das, was nicht passieren durfte. Und er kriegt das zu hören von seinen Boten. Und was macht er? Er lässt sie sogleich holen. Ja? Also irgendwas zieht ihn, irgendwas reizt ihn, irgendwas lässt ihn nicht einhalten, obwohl er weiß vom Kopf her, dass das gar nicht richtig ist. Und das endet am Schluss sogar noch in einen Mord, in einen auftraggegebenen Mord. Also es ist eine Katastrophe. David aufgrund der Begierde nach Sex, nach Sexualität und nach einer schönen Frau, er begeht Ehebruch und Mord. Und ja, da ist auch die Frage, ist sowas heute noch ein Thema? Zählt Pornografie dazu? Ein weit verbreitetes Problem, auch in christlichen Kreisen. Wie ist das mit, ja, wenn da ich mich vielleicht mit einer anderen Frau treffe, oder was ist, wenn es in unserem Liebesleben nicht mehr so läuft? Ist denn eine Affäre vielleicht doch in Ordnung? Ich habe in der Seelsorge schon mal auch einen Mann gehabt und er sagte mir, ja, bei uns gibt es eigentlich keine Zärtlichkeiten mehr. Meine Frau hat gar nicht mehr so den Bedarf danach. Ich habe mich schon in drei andere Frauen verliebt. Also das war alles mit einem zeitlichen Abstand. Und er wollte eigentlich von mir so die Erlaubnis hören, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen kann. Er hat zwei Kinder gehabt. Und ich konnte ihm natürlich aufgrund des Wortes Gottes nicht dazu raten. Und habe gesagt, nein, arbeite an der Ehe, gib sie nicht auf. Wir wollen dafür beten, du darfst dir auch gerne Hilfe holen. Und wir können auch wegen Intimität und dergleichen noch mit deiner Frau reden, aber schmeiß deine Ehe nicht weg. Ne? Also, ja, scheint so, als wenn das nicht nur ein Problem oder eine Herausforderung früherer Zeit war und ist. Oder die Sehnsucht nach Ansehen. Ebenfalls ein großes Beispiel, wie uns Jesus selbst, oder ein großes Problem, wie uns Jesus selbst am Beispiel der Pharisäer und Schriftgelehrten wissen lässt. Das können wir nachlesen in Matthäus 23, die Verse 5 bis 8. Ich habe gemerkt, bei mir habe ich das ein bisschen abgeschnitten, deshalb werde ich das jetzt mal hier von der Folie ablesen, um auch in dieser Bibelübersetzung zu bleiben. Neue Genfer Übersetzung. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Ja, ich habe euch da übrigens auch ein paar Bilder mitgebracht zu Gebetsriemen und Quasten, damit ihr das mal so auch vor Augen habt. Bisschen ist es hier hell, aber ihr seht vielleicht um den Arm geschlungen diese ledernden schwarzen Gebetsriemen und auch auf dem Kopf mit dieser Box und dem Schema Israel. Und Quasten, da habe ich auch noch ein weiteres Foto, das ist eigentlich ja so am Saum lange Bänder hängen. Ja, und die waren in der Gebetspraxis sehr, ich sag mal, die konnte man gut sehen und man konnte diese Gebetsriemen sehr breit machen. Man konnte sich dann versuchen, ganz besonders fromm darzustellen oder mit besonders langen Quasten, um zu zeigen, wie wichtig das einem ist und was für ein religiöser Mensch man doch ist. Und ja, welche Wichtigkeit man hat, das war natürlich bei einem Hochzeitsfestessen auch immer ganz deutlich. Wer so am nächsten beim Brautpaar sitzt oder wer, und ich meine das jetzt nicht aus, manchmal ist das aus praktischen Gründen gut, mal vorne zu sitzen, dass man nicht aus der letzten Reihe nach vorne geht und dann viel Zeit vergeht, jetzt deshalb hier keine Kritik, aber wenn man das haben muss, wenn das ein Gehabe ist, immer vorne sitzen zu müssen, wegen Ansehen, dann ist das ein Problem, dann ist es nicht in Ordnung. Ich kann es zum Beispiel aus meinem Geburtsland erzählen, in Brasilien, da schwebt manchmal der Pastor so einen Meter über der Erde, wenn er so durch den Mittelgang kommt. Der kriegt so viel Ansehen und das nimmt er auch für sich in Anspruch. Da gilt das manchmal, das, was der Pastor sagt, ist etwa genauso wertig, als wenn es aus der Bibel direkt kommt, was sicherlich nicht legitim ist. Und wir haben ja gehört, unser Andreas kann ganz gut singen. Aber in Brasilien ist das manchmal so, dass die haben ein super professionelles Musikteam da vorne. Die singen um Längen besser als die allermeisten. Und auf jeden Fall als der Pastor. Aber der Pastor muss da vorne stehen an der Kanzel, dass ihn jeder sieht im Zentrum und muss von vorne singen, damit er von allen gesehen wird. Ich muss sagen, dann nehme ich auch dran Anstoß. Und da fühle ich mich an diese Verse erinnert. Und das ist so diese Begierde nach Ansehen, dass man gesehen wird, dass man hoch angesehen wird. Diese Leute können auch gar nicht mehr den unteren Weg gehen, den dienenden Weg, sondern sie sind es gewohnt, dass ihnen gedient wird, dass zu ihnen aufgeschaut wird. Und davor warnt Jesus Christus selbst. Er macht das mit sehr deutlich und markigen Worten. Ja? Also wir müssen uns vorstellen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren damals so die geistliche Elite. Das waren so, ja, also man könnte schon sagen, wie die Bischöfe, die Priester, vielleicht auch manchmal wie die Pastoren hier, die wurden manchmal ganz besonders verehrt. Und wir müssen schauen, dass das zu einem gesunden Maß von Respekt und Wertschätzung kommt, aber nicht übersteigert. Nicht, wenn es um Ansehen und Ruhm kommt. Wenn es in diese Richtung geht, dann ist das nicht, was Gott möchte. Und dann ist das fleischlich. Dann ist das nach unserer gefallenen Natur. Und das darf nicht passieren. Aber das betrifft natürlich nicht nur Geistliche. Es ist vielleicht auch die Frage, wie sehr ist mir Zustimmung, wie sehr ist mir Ausdruck von, ja, ich erkenne dich besonders an, wichtig. Also in unserer heutigen Zeit, so bei Social Medias, also bei den sozialen Medien, ist für manchen ganz, ganz wichtig, wie viele Likes da sind, wie viele Follower. Manchmal wird einfach ein Leben nach außen gekehrt mit ganz fantastischen Fotos, was aber dann selten der wirklichen Alltagsrealität entspricht. Oder manchmal wird nur ein kleiner Ausschnitt von einem Foto abfotografiert. Nicht, dass wir nicht auch schon mal schöne Ausschnitte von Fotos gesucht haben, aber wenn man sich dadurch definiert, wie viele Likes oder Follower man hat oder wie viel Zuspruch und Komplimente man bekommt. Das kann auch sein, wenn man mit einem schönen Kleid hier reinspaziert und wenn man sagt, ich brauche das, ich habe da diese Sehnsucht, diese Begierde, dass ich ganz viel Zuspruch bekomme. Wenn das abseits einer normalen Wunsch von ein bisschen Wertschätzung ist, dann kann das auch in Richtung Begierde nach Anerkennen, nach Ansehen sein und das wäre nicht in Ordnung, das wäre nicht gut. Jetzt könnte man bei den drei von mir genannten Beispielen einwenden, dass es sich hier ja noch nicht um Christen handelt, gemäß des Neuen Testamentes. Denn anders als wir hatten sie nach der Bekehrung den Heiligen Geist nicht stets in ihrem Herzen, auch ein David nicht. Ja? Der Heilige Geist kam immer wieder auf ihn. Er hat viele Psalmen geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Propheten haben es erlebt, wie der Heilige Geist über sie kam und sie geweissagt haben. Aber erst seit Jesu Auferstehung, erst seit Jesu Tod am Kreuz, Auferstehung und Pfingsten, haben wir den Heiligen Geist, haben wir direkten Zugang zu Gott. Der Vorhang vom Heiligsten zum Allerheiligsten ist von oben an nach unten aus zerrissen. Wir brauchen keinen Priester mehr, um im Gebet zu Gott zu kommen. Wir können direkt im Gebet Gott begegnen und auch um Vergebung bitten. Und wir sind in einer anderen Situation. Deshalb ist die Frage, ob wir mit solchen Begierden überhaupt noch zu kämpfen haben, ob das wirklich noch ein Thema ist. Weil ich glaube, die allermeisten von uns wissen, auch aus eigener Erfahrung, dass Begierden und Gelüsten auch im Alltag von wiedergeborenen Christen ja ab und an eine größere Herausforderung darstellen. Das lässt uns selbst der große Apostel Paulus mit Blick auf sein Leben wissen. Römer 7, Vers 15 und 19. Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich glaube, hier und da kommt uns das bekannt vor, dass wir uns manchmal auch ärgern, was wir getan haben, weil wir eigentlich wussten, dass das nicht richtig ist. Manches hat uns aber so gezogen. Wir meinten, wir müssen jetzt wütend und hart reagieren und haben vielleicht dann nicht in Liebe gehandelt, wo wir vielleicht in Liebe einen Bruder auf eine Sache aufmerksam machen könnten oder vielleicht ein liebevolles Gespräch einfach hätten suchen können. Ja, Liebe und Wahrheit gehören zusammen, aber was ist, wenn die Liebe wegfällt? Ja? Wir merken, wie schnell wir da reinkommen. Oder mir ist das gestern passiert. Ich bin runtergelaufen, die Treppen runter. Ich habe viel Müll mitgenommen, um sie dann wegzuschmeißen. Und dann hatte ich den Biomüll da und den Papiermüll. Und dann ist mir so die Verpackung von so Lasagneplatten ist mir runtergefallen, aus Papierkorb raus. Und ich wollte noch danach greifen. Und was passiert? Ich leere den gesamten Biomüll auf der Treppe aus. Ja, dann ist mir dieses SCH-Wort rausgerutscht. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich auch geärgert, dass mir das passiert ist. Das kam so affekt und so plötzlich und aus einem Schwang von wütenden Emotionen, will ich sagen. Ja? Und das ist so das Fleisch. Es ist menschlich sehr nachvollziehbar, weil wir kennen unser gefallenes menschliches Fleisch. Aber es ist auch nicht richtig. Und da an solchen Dingen können wir arbeiten. Nicht aus eigener Kraft, natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wie wir später noch sehen werden, aber wir sehen, so schnell machen wir was, passiert uns was, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ich hoffe, Gisela, du hast dich da nicht erschreckt, weil das war ja in unserem Treppenhaus. Ja, genau, passiert auch mal dem Pastor. Vers 19. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das scheint selbst für Paulus im Alltag immer wieder ein Kampf gegen sein Fleisch beziehungsweise gegen seine eigene Natur zu sein. Dies bestätigt er uns auch überdeutlich in Römer 7, Vers 18. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Also wenn selbst hingegebene Christen regelmäßig mit Leidenschaften und Begierden aufgrund des Fleisches konfrontiert sind, wäre es dann nicht für uns okay, sich diesen mühsamen Kampf komplett zu ersparen und sich diesen Begierden einfach ein Stück weit hinzugeben, sie sich praktisch so ein Stück weit zuzugestehen? Nein, wirklich nicht. Paulus erinnert uns in Galater 5, die Verse 24 bis 25, an das, was für uns Christen gilt und was wir tun wollen. Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Diese Begierden unserer gefallenen menschlichen Natur, ich nenne noch mal ein paar: Habgier, Habsucht, Pornografie, Geltungsdrang und Machtstreben, sind vielleicht noch nicht tot. Aber ab dem Zeitpunkt, da du und ich uns entschieden haben, unser altes Leben aufzugeben und ab jetzt Jesus nachzufolgen, haben wir uns entschieden, diese Begierden und Gelüste mit Gottes Hilfe abzulegen und sie ans Kreuz zu nageln, wo sie immer mehr an Kraft verlieren und schwächer werden. Da sind wir auf dem Weg der Heiligung. Wir nehmen ab und Christus in uns nimmt zu. Ja, wir haben bei unserer Bekehrung von unserem Herrn Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen. Da wollen und da werden wir nicht unsere alten Laster mit uns schleppen. Stattdessen lassen wir uns von dem Heiligen Geist verändern und ausrichten, sodass wir Jesus nachfolgen und ihm in unserem Wesen und Verhalten dabei immer ähnlicher werden. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht aus unserer eigenen Kraft passiert. Disziplin ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt, dran zu üben, zu sagen, wenn ich emotional erregt bin, dann versuche ich das anders zu kanalisieren als mit einem Ausdruck. Dann versuche ich das anders zu kanalisieren, als jemanden dafür zu beschimpfen, nein, dann, oder irgendwas kaputt zu machen. Ja, das versuche ich. Da kann ich mir auch einige Übungen nehmen. Ja. Ich habe zum Beispiel jemanden, der Probleme hatte mit Selbstbefriedigung. Ja, der hatte das oft, wenn er einen besonders harten Tag hatte, habe ich gesagt, wenn du so viel Stress und Druck hast, such dir doch Wege, wie du den Druck anders abbauen kannst. Mach vielleicht einen Spaziergang, einen Gebetsspaziergang, unterbrech hier mal, mach mal einen Stopp. Und ja, manchmal ist das auch eine Art Stressresilienz, die wir verloren haben und dann, ja, Begierden und Gelüste, das scheint so leicht, diesen Weg zu nehmen und das zu machen. Aber wenn wir uns von Gott helfen lassen, ja, mit seinem Heiligen Geist, dann kann er diese Disziplin nutzen, aber auch weil die nicht ausreicht, wird er tun, wird er verändern. Unser Herz, so dass wir Dinge, die wir vielleicht bis dato geliebt haben und sogar nach denen ausgestreckt haben, dass wir immer mehr Abstand davon nehmen können. Ich habe manchen sogar als Aufgabe gegeben, zum Beispiel in der Seelsorge beim Thema Pornografie, auch dafür zu beten, dass sie ihre Pornografie verabscheuen. Ja? Das muss der Herr in ihnen bewirken, aber man kann dafür beten. So, und das ist so eine Sache. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir ihm auch unsere Baustellen hinreichen, dass er sie verändert. Und dann, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir ihm unser Leben hingeben, dann verändert er uns gerne. Dann bewirkt der Geist in seiner Kraft und Vollmacht. Dann wird sich unser Herz verändern und auch unser Wollen und damit auch unser Handeln. Da dürfen wir sicher sein. Das spricht uns Gott in seinem Wort selbst zu. Darauf dürfen wir uns verlassen. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir verändert werden. Und damit Jesus in unserem Wesen und in unserem Verhalten immer ähnlicher werden. Dazu ruft uns der Apostel Paulus einige Verse zuvor, auch in Galater 5, die Verse 16 bis 23, unmittelbar auf. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur oder eures Fleisches nachgeben. Das ist schon mal sehr ermutigend. Nicht mehr den Begierden der eigenen Natur nachgehen. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, also nicht mehr von dem verurteilt. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme bzw. Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Keine Sorge, ich werde diese 8 Verse jetzt nicht im Detail auslegen. Diese Passage würde für eine Handvoll Predigten reichen und unseren Rahmen völlig sprengen. Aber überblicksmäßig möchte ich noch kurz auf sie eingehen. Denn wir bekommen hier nochmal von Paulus klar vor Augen gehalten, was die Auswirkungen unserer gefallenen menschlichen Natur sind. So wir ihr zugestehen, unser Leben zu bestimmen. Die Frucht des Fleisches in den Versen 19 bis 21 ist nicht mal vollständig. Aber wir sehen, wie verheerend sie ist. Sie ist der Grund, warum es in dieser Welt schon immer große Ungerechtigkeiten, schreckliche Kapitalverbrechen und grausame Kriege gab. Es muss auch nicht immer so groß sein, es können auch harte Streitigkeiten in der Familie sein. Seitdem es den Sündenfall gibt und bis Jesus Christus wiederkommt, also so weit zukünftig können wir sagen, wird es diese Dinge geben. Weil die gefallene menschliche Natur groß ist und mächtig und starke Anziehung und starke Verführungskraft haben, wenn wir ihr freien Lauf lassen. Und was das Schlimme und das Krasse ist, ist, dass diese Werke unserer gefallenen Natur nicht nur im diesseitigen, also in dieser Welt Auswirkungen haben, sondern sogar immerwährende Folgen für die Ewigkeit. Wer sein altes Leben nicht entschlossen aufgibt, sich Jesus anvertraut und das neue Leben im Geist ergreift, der geht laut Galater 5, Vers 21 auf ewig verloren. Das ist schon mutig, sowas in der heutigen Zeit zu sagen. Man nicht mehr viele Prediger oder Pastoren, aber es steht im Wort und deshalb komme ich auch nicht drum rum. Dabei geht es nicht bei dieser ewigen Verlorenheit um einzelne Sünden, die einem Christen mal unterlaufen sind, sondern um einen entsprechenden Lebensstil. Entscheidend ist, dass wir unser Leben stets dem Heiligen Geist anvertrauen. Er wird immer auf Jesus hinweisen. Er ist wie ein Leuchtturm. In all unseren Alltagssituationen wird er uns fragen, was würde Jesus in der Situation tun? Erinnerst du dich, was du in den Evangelien gelesen hast? So hat Jesus in ähnlicher Situation gehandelt. Er wird uns immer wieder auf die Liebe aufmerksam machen, dass wir Leuten in Geduld und Sanftmut begegnen können. Ja, er wird Jesus in unserem Leben groß machen und durch seine Wirkkraft, durch die Wirkkraft des Heiligen Geistes, wird die Frucht des Geistes in uns immer mehr reifen. Ja, wenn wir schon hören, wird immer mehr reifen, dann wird klar, es ist ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen. Gestern habe ich mein Leben Jesus übergeben und heute habe ich keine Probleme mehr mit Begierden, mit Anfechten und dergleichen. Wenn man sowas hört, dann kann man wissen, das ist eine Irrlehre. Das entspricht nicht der Realität. Aber wenn der Geist Gottes in unserem Leben Raum hat, sprich, wenn wir das Wort Gottes beherzigen, wenn wir auch hören, wenn der Geist Gottes durch unser Gewissen spricht, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihm auch unsere Schwachheiten darreichen, unsere Baustellen, sagen, du veränder mich, ich kann es nicht aus mir heraus, ich kann es nicht aus mir schaffen, aber du kannst. Du bist allmächtig, du kannst wahrhaftig. Dann können Leute frei werden von Dingen, wo sie jahrelang zum Beispiel eine Spielsucht hatten oder ein Problem hatten mit Trunkenheit oder auch mit Selbstbefriedigung. Ich habe dergleichen schon erlebt, wie Gott Riesenwunder getan hat, wo es menschlich wirklich absolut unmöglich erschien und auch war. Und das Schöne ist, Jesus Christus, er geht mit uns, er ist der gute Hirte, er nimmt uns bei der Hand, er überfordert uns nicht, er geht für uns, mit uns Schritt für Schritt. Er weiß, was er uns zumuten kann, er weiß, was wir noch nicht verstanden haben, wo wir noch Probleme haben. Er ist so hingebungsvoll, aber er ist auch so behutsam. Er ist so fürsorglich, dass wir wissen dürfen, er lässt uns nicht los, er lässt uns nicht fallen, er hat ganz, ganz viel Geduld und er ist der, der uns immer wieder ja, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir verändert werden. Durch den Heiligen Geist wird diese Frucht des Geistes, wenn wir ihn denn lassen, wird sie reifen. Wir entscheiden uns, unser altes Leben aufzugeben, das neue Leben, das uns Jesus schenkt, zu ergreifen, es dankbar zu leben, den Heiligen Geist, sein Werk in unser Leben zu tun, uns verändern zu lassen und dann werden wir sehen, es wird reifen, es wird größer werden. Diese Frucht des Geistes mit diesen, meine ich, neuen Eigenschaften, die werden immer mehr reifen, die werden immer größer werden. Und wir werden sehen, dass diese Eigenschaften Jesu in unserem Leben immer mehr zu erkennen sein werden. Ja, wir werden immer deutlicher als Botschafter Jesu Christi erkannt werden, sodass wir auch mal und noch mehr an der Liebe untereinander erkannt werden. Ja, wenn die Eigenschaften Jesu in uns immer größer werden, dann werden wir ihm damit immer ähnlicher. Und wollen wir das? Wollen wir das nicht? Es ist doch so schön, dass wir all unsere Lasten bei ihm ans Kreuz ablegen können. Es ist so schön, dass wir uns nicht von unserem gefallenen Fleisch unser Leben diktieren lassen müssen, dass wir da nicht immer wieder in diese Fallen reintreten brauchen. Es ist so schön, dass wir nicht alleine uns durchs Leben schlagen und kämpfen müssen, sondern dass wir den wunderbaren Hirten an unserer Seite haben und dass die Kraft des Heiligen Geistes, dass sein Wirken uns sicher ist, so wie wir ihn lassen. Ich wünsche das uns, dass wir uns da jeden Tag aufs Neue auf diese Reise machen, an Jesu Hand und im Bewusstsein, dass der Heilige Geist kann und dass er wird. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir ganz und gar vertrauen dürfen, dir und deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns so annimmst, wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben brauchen, wie wir sind. Du veränderst uns von Herzen gern durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Danke, dass der Heilige Geist immer ja, in uns aktiv ist und wirksam ist. Danke, Herr, dass er nie zurückhält. Aber wir wollen unser Leben ihm auch ganz zur Verfügung stehen. Wir wollen keinen Bereich unseres Herzens oder unseres Lebens auslassen. Wir wollen ihm den Generalschlüssel unseres Herzens, ja, unseres Lebens geben. Und wir danken dir einfach für deine Güte, für deine Gnade. Und danke, dass wir mit dir ja, allerlei Begierden überwinden können. Ja, und auch in unserer Nachfolge reifen können. Herr, das schenkst du mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich möchte bitten, dass du uns auch dazu segnest, Herr, dass wir bereit sind, diesen Weg mit dir zu gehen. Hab Dank für deine Geduld und für deine Sanftmut und für deine wunderbare Führung. Amen.